Wart ihr schon mal Pilze sammeln? Einer von, wer war schon mal Pilze sammeln? Ah, da gibt es noch einige. Ich hab keine Ahnung davon. Also das ist, wenn ich jetzt hier irgendwelchen Quatsch erzähle, dann dürft ihr mich korrigieren. Ich habe meine Informationen von einer Website, die einen Vortrag oder eine Warnung eigentlich herausgegeben haben, über das Pilze sammeln. Und zwar ist es so, dass es unter den Pilzen, die essbaren Pilze und die giftigen Pilze, sehr leicht zu verwechseln sind. Also es gibt da sozusagen giftige Doppelgänger für viele essbare und genießbare Pilze. Zum Beispiel soll der grüne Knollenblätterpilz, der äußerst giftig ist, dem herkömmlichen Champignon sehr verwechselnd ähnlich aussehen. Oder es gibt essbare Steinpilze und die werden dann oft mit dem gemeinen Gallenröhrling verwechselt. Und so gibt es Doppelgänger für diese verschiedenen Pilze. Man muss sehr vorsichtig sein, wie gesagt, ich habe da nicht viel Ahnung, ich würde es jetzt nicht wagen, einfach so loszuziehen in den Wald und irgendwelche Pilze zu sammeln. Also wenn ihr zu uns zu Hause kommt zum Essen und es Pilzsuppe gibt, dann fragt lieber zweimal nach, ob die von mir gesammelt wurden oder ob das gekaufte sind. Es gibt viele genießbare Pilze und deren giftige Doppelgänger. Sie sehen zum Verwechseln ähnlich aus. Man kann sie sehr schlecht unterscheiden, wenn man nicht ein Kenner ist. Auf einer Website der Telekom habe ich Folgendes gelesen. Im Jahre 2010, nur als Beispiel, erkrankten insgesamt 267 Menschen an einer Pilzvergiftung. Und keine Angst, Lukas Noah hat keine Pilze gegessen. Das ist nicht, warum er zu Hause geblieben ist. Für 192 Menschen war die Pilzvergiftung sogar lebensgefährlich. Sie mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zitat Ende. Also seht, es gibt jedes Jahr auch Krankheitsfälle aufgrund von Pilzvergiftung, weil man diese verwechselt hat. Entschuldigung. Nun, ähnlich verhält es sich auch in der Gemeinde, leider, heutzutage. Es gibt echte und es gibt unechte Christen. Und manchmal scheinen die sich so zum Verwechseln ähnlich auszusehen. Ja, sie sind zum Verwechseln ähnlich. Und zwar der Grund dafür ist es, weil wir in einer postchristlichen Gesellschaft leben, immer noch. Wir bewegen uns zwar jetzt langsam Richtung Heidentum in unserer Gesellschaft, das wird wohl jetzt langsam sehr deutlich auch. Die letzten News aus den USA durften uns jetzt auch wirklich auch wachgerüttelt haben über diese geplante Elternschaft, wie sie es nennen. Es geht da um Abtreibung und Verkauf von Körpern, von Babys, die eigentlich abgetrieben wurden. Schreckliche Sachen. Also wir sehen einfach, was im Moment, wie die Gesellschaft, die Werte zerfallen und der Einfluss der christlichen Werte langsam verloren gehen. Aber immer noch leben wir sozusagen, ziehen wir von dieser christlichen Tradition, die uns die Reformation gebracht hat, die christlichen Werte, die unsere Gesellschaft prägen und prägten. Aber diese Tradition hat auch dazu geführt, dass es eine Gesellschaft gibt, in der man sich als Christ relativ einfach und frei bewegen kann. Im ersten Jahrhundert wissen wir, wo die ersten Christen waren, da war es ein bisschen anders. Die wurden verfolgt, die wurden getötet. Da hat einem das Christsein wirklich was gekostet. Und heute ist es relativ einfach, Christ zu sein. Selbst in unseren Breitengraden hier, wenn ich jemandem sage, ich bin Christ, ich glaube an die Bibel, ach, das ist schön für dich, ja. Es ist schön, dass du da an was glauben kannst. Ja, es wird so akzeptiert. Es gibt dann schon Bereiche, die dann weniger gerne akzeptiert werden. Aber es ist relativ einfach und auch diese benutzerfreundliche Bewegung, wie ich es immer nenne, wo man versucht, die Gemeinde so anzupassen an die Welt. Man versucht dann die verschiedenen Trends auszumachen in der Welt und die Gemeindegottesdienste dann so dem Geschmack der Kultur anzupassen. All das führt dazu, dass wir so ein Gemisch haben im Christentum von genießbaren Pilzen und eben ungenießbaren. Und die sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Man kann die schlecht auseinanderhalten. Die lesen dieselbe Bibel, die gehen in dieselbe Gemeinde, die sprechen dieselben Tischgebete, die tragen vielleicht dieselbe Kleidung, denselben Schlips am Sonntag. Alles sieht super aus. Wir haben einen oberflächlichen Evangelikalismus gezüchtet, ohne Buße und ohne Nachfolge in unserer heutigen Zeit. Es ist zu leicht geworden zu glauben. Das Kreuz, wie Paulus es nennt, wurde sozusagen, der Anstoß des Kreuzes wurde entfernt. Es ist ein Kuschelchristentum. Ja, komm zu Jesus und Jesus liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dich und will dich überhäufen mit viel Reichtum und Wohlstand und natürlich auch Gesundheit. All das führt zu diesen Problemen, dass wir so ein riesen Gemisch haben, eine riesen Verwirrung. Was ist denn eigentlich ein Christ? Wie kann ich denn eigentlich wissen, dass ich echt bin? Weil letztlich geht es nicht mehr darum, dass ich jetzt herumgehe und mit dem Finger auf euch zeige und sage, naja, oh, du bist kein Christ, du hast keinen Schlips am Sonntag. Das kann nicht sein, dass du kein Christ bist. Ja? Nicht, dass wir die Gemeindepolizei spielen und Militär sind, sondern dass ich mich selbst prüfe. Wie sieht es bei mir in meinem Herzen aus? Ihr dürft schon Schlips tragen, kein Problem, oder auch keines, ist mir egal. Also nicht, dass ihr denkt, das ist jetzt ein Faktor hier. Aber der Punkt ist, es geht um Selbstprüfung. Ich gehe nicht herum und schau dich an und ja, dein Rock ist zu kurz und was weiß ich. Ja, wir machen das nicht, sondern wir prüfen uns selbst. Ich will wissen, ob ich echt bin, weil ich will wissen, ob ich in den Himmel komme, wenn ich sterbe. Darum geht es. Es geht um mein ewiges Heil. Wir wollen verstehen, bin ich echt oder unecht, weil es ist ganz einfach, ein U-Boot-Christ zu sein. Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt. Ihr wisst, was ein U-Boot-Christ ist? Der taucht am Sonntag auf mit seinem Lächeln und dann unter der Woche taucht er wieder unter und man weiß überhaupt nicht, was dieser Mensch überhaupt lebt. Man weiß nicht, wo der ist, was der macht. Wir wollen keine U-Boot-Christen sein. Wir wollen da sein, einander kennen und wissen, wer wir sind. Und das ist eine große Gefahr, diese Isolation, vor allem in der Großstadt. Wir leben isoliert, keiner kennt den anderen so richtig. Das sind alles Gefahren. Das Schlimmste, was dir und mir passieren kann, ist, wenn du oder ich, wenn wir eines Tages vor Gott stehen, und das wirst du garantiert, das kann ich dir garantieren, in Matthäus 7, 21 heißt es, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen. Wer sagt Herr zu Jesus? Das sind Leute, die sich Christen nennen. Das sind nicht irgendwelche Atheisten, die sagen nicht Herr zu Jesus. Das sind religiöse Menschen, die hier angesprochen werden. Das sind sogenannte Christen, die geglaubt haben, sie sind auf dem Weg in den Himmel. Und sie werden enttäuscht werden. Die Frage ist, was lief schief? Was lief schief? Wirst du in den Himmel eingehen? Das ist die große Frage, die du dir stellen musst. Wirst du in den Himmel eingehen? Und warum sollte dich Gott in den Himmel einlassen? Warum? Was ist schiefgelaufen bei diesen Leuten, die in Matthäus 7, 21 von Jesus erwähnt werden? Und eine ähnliche Problematik gab es eben auch in Kleinasien, bei den Christen, an die der erste Johannesbrief geschrieben wurde. Sie kamen unter Beschuss von den sogenannten Gnostikern. Die Gnostiker, das war eine neuartige, man kann es eine esoterische Lehre nennen, die sich drohend schnell ausbreitete im ersten Jahrhundert, auch unter den Gemeinden, in denen Johannes einen Dienst hatte. Und diese Gnostiker, um das jetzt ganz kurz für euch zusammenzufassen, die sagten, der Gott des Alten Testaments, wie ihn die Juden kennen, das ist ein böser Gott, der heißt Demiurg. Und er hat Lichtseelen in Körpern gefangen gehalten. Also unser Körper ist eigentlich ein Gefängnis. Alles, was fest ist, was Materie ist, ist böse. Er hat diese böse Welt geschaffen, dieser Gott, und hat unsere Lichtseelen, unsere Geister, die eigentlich frei waren, so in diese Körper hineingestopft, um uns hier gefangen zu halten. Und nun kommt der ewige Logos, das ist Christus, und er gibt uns Erkenntnis und befreit unsere Seelen, sodass wir eines Tages wieder frei sein können von diesen schrecklichen Körpern, von dieser Materie. Das ist so ganz, ganz grob gesagt, was die Gnostiker lernen. Es war eine Trennung zwischen Geist und Materie. Alles, was fest ist sozusagen, ist böse, mein Körper und alles, diese Welt hier. Und das stimmt ja insofern auch, aber Gott hat sie eigentlich gut geschaffen im Ursprung. Und wir werden auch eine körperliche Auferstehung erleben. Und das glaubten die eben nicht. Die sagen, nee, nur was Geist ist, ist gut. Und so gab es natürlich dann Probleme mit dem, was die Apostel gelehrt haben. Zum Beispiel kann Christus kein Mensch gewesen sein, weil dann wäre er in einem bösen Körper gewesen. Und dann wäre er ja wirklich, hätte er sich ja verbunden mit dem Bösen. Deshalb war Christus wahrscheinlich nur so ein Phantom, ja, das über den Boden schwebte. Der war nicht wirklich Mensch. Und sie haben diese wichtigen Lehren angefangen zu hinterfragen. Und es gab Verwirrung. Und auch Thema Gehorsam oder Sünde wurde total falsch verstanden. Nun, wenn mein Körper ja sowieso böse ist, dann kann ich ja sündigen und sauen, wie ich will. Mein Geist ist ja unberührt davon, das spielt ja gar keine Rolle, das ist ja ganz bequem. Und so gab es verschiedene Strömungen. Es gab auch Leute, die sagen, der Körper ist böse, du musst ihn völlig knechten. Es gab dann diese asketische Strömung, es gab dann verschiedene Richtungen. Es gab eine Riesenverwirrung über das Thema Gehorsam, das Thema Sünde, das Thema Heiligung, das Thema Liebe auch. Was ist Liebe? Und Johannes muss nun diese verwirrten Christen zu den Wurzeln zurückrufen, zu den Wurzeln des wahren Christentums, zu dem wir es die Apostel geoffenbart haben. Nicht so, wie das die Gnostiker lehrten und die das versucht haben zu vermischen mit der griechischen Philosophie, sondern vielmehr das wahre Christentum. Und deshalb schrieb er diesen ersten Johannesbrief, um diese wahren Gläubigen, die da verstreut waren, zu ermutigen und zu sagen, hey, Moment, das, was euch diese Esoteriker da erzählen, das ist Quatsch. Ja, das, was ihr von uns, von den Aposteln gehört habt, das ist das wahre Evangelium und alles andere ist Unsinn, darauf hört nicht. Und deshalb lasst euch nicht da irgendwie in die Irre führen, in die Irre leiten von diesen Leuten. Nun, genauso ist es heute. Diesen Ruf brauchen wir heute auch. Lasst euch zurückrufen zu den Wurzeln des wahren Christentums, denn wir haben sehr viele Fälschungen im Umlauf. Fälschungen, die sehr gefährlich enden können für dich und für mich, für dein Seelenheil. Das Ziel ist Heilsgewissheit, dass du und ich, dass du für dich selbst durch Selbstprüfung weißt, ich bin ein Kind Gottes. 1. Johannes Kapitel 5. Vers 13 ist sozusagen der Schlüsselvers dieses Buches. Und ich lese ihn aus der Elberfelder 2003, ist etwas kürzer, ist der bessere Text. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, nicht damit ihr vermuten könnt oder damit ihr so vage versteht, nein, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Diejenigen, die Schlachte 2000 haben, da ist er ein bisschen länger. Ich glaube, das ist eine Textvariante hier, aber der Sinn bleibt derselbe. Wir können wissen, ob wir Kinder Gottes sind oder nicht. Wir können das objektiv wissen. Das ist also nicht irgendwie so ein mystisches Gefühl, ja, der Heilige Geist kommt eines Nachts zu mir und sagt mir in mein Ohr, du bist ein Kind Gottes. Nicht so, ja. Das ist nicht irgendein ein Gefühl in der Bauchgegend, oh ja, jetzt fühle ich es. Ja, jetzt habe ich Heilsgewissheit. Das ist Unsinn. Sondern ihr könnt es auf einem ganz praktischen, objektiven Gebiet wissen. Und Johannes zeigt uns das auf. Johannes gibt uns eine Serie von Tests. Und ich habe die versucht, wie gesagt, zusammenzufassen unter vier großen Überschriften, über vier Punkten. Aber lasst uns erstmal in den Brief einsteigen. Wie gesagt, wir werden heute eine kleine Chat-Tour machen. Heute werden wir die beginnen, nächstes Mal werden wir die beenden. Hoffentlich, mal sehen. 1. Johannes Kapitel 1, die Verse 1 bis 4, ist der Prolog, ist das Vorwort. Also hier kommt er erstmal zur Sprache und sagt, okay, das ist mein Ziel, das ist das, was ich euch vermitteln will mit diesem Brief. Was von Anfang an war, Vers 1, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut, was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen, wir haben es gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude, oder unsere, besser hier der Text, Freude vollkommen sei. Er ruft sie zurück. Er sagt, was von Anfang an war. Und hier geht es nicht um die Schöpfung, hier geht es um den Anfang der Evangeliumsverkündigung, was die Apostel verkündigt haben. Der Anfang, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, was er da verkündigt hat. Und die Apostel Johannes war einer von ihnen, gehört, gesehen und betastet haben. Vergesst nicht, Johannes war mit Jesus unterwegs. Er hat ihm die Hand gegeben sozusagen. Er hat sich an seine Brust gelehnt, lesen wir. Er wusste, dass Jesus ein Mensch aus Fleisch und Blut war und sagt, diese Gnostiker kommen jetzt daher und erzählen euch irgendwelche Spuckgeschichten. Was soll denn das? Ich bin Augenzeuge. Wir, die Apostel, und das ist dieses Wir hier, was wir euch verkündigt haben in Vers 3. wir die Apostel, das, wir sind die Augenzeugen, wir sind die glaubwürdigen Zeugen. Diese Spuker da, diese Philosophen, die haben keine Ahnung. Die haben Christus nie gesehen, hier in Fleisch und Blut auf der Erde. Wir die Apostel sind die Zeugen. Und deshalb ruft er sie zurück zu diesem Zeugnis, zu diesem apostolischen Zeugnis in Vers 3. Das, seht ihr das, was es da heißt, was wir gesehen und gehört haben? Das ist dieses Zeugnis, was wir gehört und gesehen und betastet und gefühlt haben, erlebt haben, das ist es, was wir euch verkündigen. Und das Ziel hier ist Gemeinschaft in Vers 3. Damit ihr Gemeinschaft mit uns habt und Gemeinschaft, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn. Diese Gemeinschaft, dieses Koinonia, das bedeutet Anteil zu haben. Das ist nicht einfach nur Gemeinschaft, ja, beim Kaffee trinken oder so, obwohl ich Kaffee ja mag und das ist schon gut alles. Aber hier geht es um ein Anteil haben am ewigen Leben, okay? Das ist hier nicht einfach so Gemeinschaft, soziales Zusammensein, sondern hier geht es darum, wir haben Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das habt ihr nur, wenn ihr wirklich Kinder Gottes seid. Dieser Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Ziel ist, diese Gemeinschaft zu verstehen, zu erkennen, ich bin ein Kind Gottes. Und dadurch natürlich, Vers 4, werden wir Freude haben. Freude, nicht einfach oberflächliche Freude, damit ich jetzt, weil ich jetzt ein neues Spielzeug bekommen habe, sondern Freude wegen dem ewigen Heil, dass ich weiß, dass ich gerettet bin, dass ich in den Himmel komme, wenn ich sterbe. Das Christentum, das wahre Christentum, folgt nicht irgendwelchen Spukgeschichten. Es ist keine Philosophie, es ist kein Hirngespinst, es ist historisch. Jesus war hier als Mensch. Er hat seine Fußspuren hier auf dieser Erde hinterlassen. Er hat seinen Fingerabdruck in die Geschichte reingepresst. Und das ist nicht wegzudiskutieren. Kein Mensch kann das wegdiskutieren. Das ist eine Tatsache. Es ist historisch. Und deshalb führt es dann auch zu echter Gemeinschaft, zu echter Gewissheit. Wie gesagt, Johannes schließt dem eine Serie von Tests an, nach diesem Prolog, nach diesem Ruf, nach diesem Weckruf, sagt er so. Und jetzt will ich, dass ihr wisst, was die Botschaft ist und wie ihr euch selber prüfen könnt, ob ihr wirklich Besitzer dieses ewigen Lebens seid, ob ihr wirklich dazugehört. Und ich weiß, es ist total unpopulär heute, das zu sagen. Bist du drin oder bist du draußen? Weil es gibt nämlich nichts dazwischen. Okay? Es gibt keinen neutralen Grund, wo du sagst, naja, ich bin so ein Christ in der Grauzone, ja, ich bin ja so halb drin, halb draußen, das gibt es nicht. Das gibt es nicht in der Schrift. Entweder bist du ein Kind Gottes oder du bist ein Kind des Teufels. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten, es gibt nur zwei Familien auf der Erde. Okay? Und das macht Johannes im Laufe seines Briefes sehr, sehr deutlich. Er ist sehr schwarz-weiß. Er sagt, so oder so, entweder liebst du oder du hast. Entweder gehorchst du oder du bist ungehorsam. Entweder bist du im Licht oder in der Finsternis. Er macht das immer und immer und immer wieder deutlich. Und du und ich, jeder von uns muss sich immer wieder prüfen, wo stehe ich? Wo stehe ich? 2. Korinther 13, 5 sagt Paulus, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Es ist also nichts Falsches, darüber nachzudenken, bin ich wirklich echt? Das ist sehr heilsam. Das ist sehr wichtig. Das ist sehr grundlegend für dein Christsein, für deinen Dienst, für überhaupt alles, was du tust. Weil es macht nämlich überhaupt keinen Sinn, wenn du hier sitzt heute und du bist nicht ein wahres Kind Gottes und hörst dir all diese Dinge an und eigentlich wirst du am Ende nur in der Hölle enden. Dann hast du doppelt verloren, doppelt verloren. Johannes will das nicht. Johannes will nicht, dass wir verwirrt sind. Er will, dass wir Klarheit haben. Nun, hier sind sie, diese vier Testkriterien. Vier essentielle Testkriterien, um deinen Glauben auf seine Echtheit zu prüfen. Du kannst das selber für dich machen. Wie gesagt, wir laufen nicht rum und nehmen die Lupe und gucken andere an, sondern ich gucke auf mein Herz, ich gucke auf mich selbst, ich gucke auf mein eigenes Leben. Erstens Heiligkeit, zweitens Gehorsam, drittens Liebe, viertens Wahrheit. Heiligkeit, Gehorsam, Liebe, Wahrheit. Vier Worte, ich müsste es jetzt nicht schon alles aufschreiben, ich wiederhole es noch ein paar Mal. Das ist ganz wichtig. Das sind so die Essenz dessen, was Johannes rausbringt. Er gibt uns natürlich verschiedene, er ist so wie ein Teleskop mit Teleskoparmen, das sich so ausfährt und dann immer ein bisschen detaillierter wird. Ja? Aber im Grunde genommen sind das diese vier Säulen, auf denen das Ganze steht, diese ganzen Tests stehen. Und deshalb lasst uns das tun, Lass uns jetzt eintauchen in den ersten Test. Der erste Test ist, wie gesagt, Heiligkeit. Heiligkeit oder auch Licht. 1. Johannes 1, Vers 5. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben. Von ihm, das ist Jesus. Wir haben es direkt gehört. Das ist keine Erfindung. Und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Nun, das wahre Evangelium, das ist schon interessant. Hier geht es schon genau gegen den Strom des heutigen Evangelikalismus. Weil das wahre Evangelium beginnt nicht bei Jesus liebt dich, bei der Liebe. Ja, wir können das gar nicht verstehen. Wenn ich einem Ungläubigen auf der Straße sage, Jesus liebt dich, und sagt, das ist nett, schön, freue ich mich drüber. Hat überhaupt nicht verstanden, wir haben das vorhin gesungen, oh, die tiefe Liebe Jesu. Wir müssen erst mal verstehen, wie tief diese Liebe wirklich ist. Wenn ihr die Heiligkeit Gottes nicht versteht, versteht ihr diese Liebe auch nicht. Ihr könnt das gar nicht verstehen. Wir müssen uns zuerst Gedanken machen, wer Gott ist. Es fängt bei Gott an. 1. Mose 1,1, am Anfang war es Gott, nicht der Mensch. Wir predigen nicht ein menschzentriertes, sondern ein gottzentriertes Evangelium. Und es fängt an bei Gott und seinen Eigenschaften. Gott ist Licht. Gott ist Licht. Es ist eine Konstruktion hier im Griechischen, die so viel besagt wie Gott ist in seinem Wesen, in seiner Essenz pures Licht. Und wörtlich heißt es dann hier, nicht das kleinste kleinste bisschen Finsternis ist in ihm. So, der griechische Text ist sehr stark hier. Es gibt absolut nicht den kleinsten, minimalen Punkt Finsternis in ihm. Das ist nichts. Alles Licht. Die Frage ist natürlich, was bedeutet denn das jetzt? Licht. Nun, wir müssen untersuchen, wie Johannes diesen Ausdruck verwendet in seinen anderen Schriften. Johannes spricht oft vom Licht. Jesus selbst spricht von sich selbst als dem Licht. In Johannes 8, Vers 12, er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und im Johannes Kapitel 1 steht was Ähnliches. Das Licht ist das Leben, das Licht des Lebens. Licht, welches das Leben hervorbringt. Und meine Lieben, das ist geistliches Leben hier. Ja? Das ist nicht irgendwie irgendwelches Leben, sondern dieses Licht ist das Leben. Es ist die Qualität des Lebens, welche von Gott kommt. Gott gibt dieses neue Leben. Dieses neue Leben lässt sich dann in diesem Licht wandeln. Es gibt dir Erkenntnis über die Wahrheit. Es verändert dein Verhalten. Es tut alles, weil du eine neue Schöpfung bist. Es ist ein sehr umfassender Begriff eigentlich, Licht. Für alles, was noch im Johannesbrief damals dann angesprochen wird, später, Heiligkeit, Gerechtigkeit, Reinheit, Liebe. Licht ist so wie die Zusammenfassung, das große Ganze. Und Gott ist die purste Essenz von all dem. Es gibt intellektuelles Licht, das ist Wahrheit, Erkenntnis. Wir verstehen plötzlich die Welt um uns herum. Wir sehen alles mit anderen Augen. Es gibt dann auch moralisches Licht, Reinheit, Gerechtigkeit. Und in den Versen 6 bis 7, wenn ihr euch das anschaut hier, wird es ganz deutlich, was Johannes dann sagt. Er sagt, dieser erste Test, und deshalb nenne ich ihn Heiligkeit, bedeutet abgesondert sein. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, nun versteht ihr, was das bedeutet, und doch in der Finsternis wandeln, so was, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn nun jemand behauptet, sagt, Gemeinschaft zu haben, das bedeutet, es ist ein Bekenner hier, sagt, ich bin Christ, ja, aber dann in der Finsternis wandelt, also in der Unwahrheit, in der Sünde, in der Unmoral, im Gegenteil von Heiligkeit, dann lügt er. Er ist einfach ein Lügner. Das stimmt einfach nicht. Steht ihr, es geht nicht um das, was er sagt, sondern es geht um das, was er tut. Und das stimmt nicht mit dem überein, was er sagt. Also stimmt etwas nicht. Und er sagt, er ist ein Lügner. Das sind harte Worte. Ich finde das sehr herausfordernd, meine Lieben. Wir lügen. Wenn ich das sage, dann lüge ich, wenn ich nicht im Licht wandle. Wenn wir aber im Licht wandeln, heißt es dann, In Vers 7, dann haben wir Gemeinschaft, das heißt, wir haben Anteil an diesem ewigen Leben und auch miteinander zusammen Anteil an diesem ewigen Leben. Warum? Weil das Blut Jesu uns kontinuierlich reinigt von aller Sünde. Jesus beginnt dieses Werk in mir und in dir. Also, ihr seht, der Johannes lehrt hier keine Werksgerechtigkeit, darum geht es nicht. Sondern das Leben, das von Gott kommt, das Leben, das Gott dir gibt, wenn du an seinen Sohn glaubst, das produziert dieses Licht, diese Wahrheit in deinem Leben, diese Gerechtigkeit, diese Heiligkeit. Wer Gemeinschaft mit dem Gott hat, der Licht ist, wandelt in diesem Licht. Das ist die Aussage hier. Mit anderen Worten, wer mit diesem heiligen Gott Gemeinschaft hat, der lebt heilig. Wir haben heute Morgen diesen Film gesehen vom Universum und all diesen Dingen. Ihr habt auch den Mond gesehen, der Mond oder die Erde. Die werden angestrahlt von dem Licht der Sonne, die Planeten oder die Trabanten. Die haben aber selber in sich keine Lichtquelle. Ja, sie sind nicht die Sonne, sondern sie werden angestrahlt. Und genauso ist es bei uns, wenn wir Kinder Gottes werden. Wir werden angestrahlt von diesem Licht, beginnen sozusagen zu leuchten in dieser Welt. Dieses Gleichnis nimmt Jesus dann auch auf, wenn er sagt, wir sind Lichter in dieser Welt. Und dieses Licht ist das Licht der Heiligkeit Gottes, heilig zu leben. Nun, heilig bedeutet, abgesondert zu sein. Abgesondert zu einem bestimmten Zweck. Wie wenn ihr eine Vase habt zum Beispiel, die einen bestimmten Zweck habt, dann stellt ihr die beiseite. Die benutzt ihr nur für diesen ganz bestimmten Zweck. Ja, und so hat Gott dich und mich, wenn du ein Kind Gottes bist, beiseite gestellt. Und es ist eigentlich sogar ein Prozess von diesem Beiseite, immer mehr weg von der Sünde, weg von der Unwahrheit, weg von der Finsternis dieser Welt, von dem Irrtum, in dem wir früher gelebt haben. Das bedeutet einfach ein geändertes Leben, ein heiliges Leben. Also du machst nicht mehr mit bei den ganzen dreckigen Witzen in dieser Welt, vielleicht auf der Arbeitsstelle, du guckst dir nicht dieselben dreckigen Filme an, du gehst nicht an dieselben Orte. Es ist anders, du bist anders. Du bist ein Fremdling auf dieser Welt. Das ist normal. Ja, gewöhnen wir uns mal dran. Nachfolge kostet uns etwas. Ich meine, Jesus hat alles bezahlt für uns. Glaubst du, dich wird das nichts kosten? Glaubst du, du kannst einfach so in den Himmel spazieren? Das ist einfach so ein Spaziergang, so easy peasy, so ganz locker vom Hocker. So wird es heute manchmal dargestellt. Ja, es ist ganz einfach, du musst nur glauben, weißt du. Und dann bist du im Himmel, dann hast du ein Ticket hier im Himmel, ein Ticket zum Himmel in deiner Tasche und du kannst einfach machen, wie du willst. Das ist eine riesengroße, schlimme und fatale Irrlehre, eine Lüge ist das. Das geht nicht, das gibt es nicht und die Bibel lehrt das nicht, okay? Die Bibel zeigt uns deutlich, wenn ich ein Kind Gottes bin, dann werde ich mich wie ein solches verhalten. Das ist die Idee. Und diese Nachfolge, dieses heilige Volk zu sein, bedeutet meine Ziele, meine Wünsche, die ich vielleicht hatte als Ungläubiger, meine Vorstellungen, was ich mir alles erbauen will hier auf dieser Erde, was ich alles tun will, was ich alles erreichen will, aufzugeben um Christi willen. Christus will Nachfolge. Er will Nachfolge. Meine Ziele, meine Lüste, meine Wünsche, alles muss ihm untergeordnet werden. Und Christen heute haben dieses Problem, ich beobachte das, ich meine, ich bin jetzt auch wieder viel rumgereist und habe vieles gesehen, gehört, verschiedene Geschichten, kommen dann immer Leute zu mir, erzählen mir alles Mögliche, was so läuft. Man will irgendwie nicht mehr so abgesondert sein. Man hat irgendwie so Angst davor, naja, was denkt dann die Welt von uns? Das ist doch völlig egal, was die Welt denkt von uns, oder? Logisch denkt sie, was haben wir gesehen im Korintherbrief? Torheit, Blödsinn, können wir nichts damit anfangen? Also gewöhnen wir uns dran. Wenn wir ein abgesondertes Leben führen, wenn wir ein heiliges Leben führen, wenn wir wirklich im Licht leben, dann wird die Welt denken, die haben es nicht mehr alle. Was machen die denn da? Kein Sex vor der Ehe, was soll denn das? Ja, ist doch, lass uns doch das Leben genießen. Ja, das ist Welt. Und wir wollen nicht so sein. Kurz, die Christen haben Angst aufzufallen, aber das geht nicht. Wir sollen auffallen, wir sollen Lichter sein in unserer Nachfolge. Es ist ein schmaler Weg, es ist eine enge Pforte, es ist eine Herausforderung. Und wie gesagt, Christus hat bezahlt. Wie viel bezahlst du? Wie viel bist du bereit aufzugeben? Manche Leute sagen, da und da will ich nicht wohnen oder das und das will ich nicht tun. Ich frage immer, hey, Christus hat alles aufgegeben für dich, er ist für dich gestorben. So, was bist du jetzt bereit zu geben? Was musst du jetzt opfern? Naja, ich muss vielleicht das Rauchen aufgeben oder ich muss vielleicht... Ist das ein Riesenopfer? Ist das so ein Riesending? Im Vergleich zu dem, was Christus für dich... Verstehst du? Und das ist unsere Motivation. Wenn ich verstehe, was hat Christus für mich getan, dann werde ich auch verstehen. Oder dann will ich auch anfangen, Dinge aufzugeben, um seinetwillen, damit ich ein Licht sein kann. Bist du ein Licht in dieser Welt? Das ist die große Frage. Oder bist du ein Nebelhorn? Ja, das ist ein bisschen etwas drötet, was Unklares. Bist du ein Licht? Bist du ein Scheinwerfer oder nur ein glimmender Docht? Das ist die Frage. Wie stark leuchtet dein Christsein in der Welt? Wissen deine ungläubigen Arbeitskollegen, und zwar nicht nur aufgrund dessen, dass du vielleicht allen ein Traktat verteilt hast, sondern aufgrund deines Verhaltens, wer du bist, was du glaubst. Deine Nachbarn, deine Freunde, wer auch immer. Und das ist das Traurige, meine Lieben, heute. Viele Christen scheinen heute dieses Spiel zu spielen. Wie nahe kann ich gehen, damit ich noch so unten durchgehen kann, dass es noch gerade keine Sünde ist und so mit Brandgeruch davonkomme, sozusagen. Wie nahe kann ich an die Sünde ran, damit ich noch als Christ gelte? Und das ist völlig falsch, das ist total verkehrtes Denken. Wir müssen uns so weit wie möglich von der Sünde entfernen. Damit wir wollen nicht reinfallen. Wir wissen, wie anfällig wir alle sind von der Sünde. Jesus ruft uns zu radikalem Handeln auf. Die Frage muss man auf den Kopf stellen, wie weit weg können wir sein? Sünde ist zerstörerisch, sie beleidigt Gott, sie schadet anderen und dir selbst am meisten. Es ist Feindschaft gegen Gott. Ist uns das bewusst, wie ernst das eigentlich ist? Wenn ich sündige, bin ich ein Feind Gottes. Spucke ihm mitten ins Gesicht. Bin ich mir das bewusst? In dem Moment, wo ich sündige? Nun stellt sich natürlich die Frage, vielleicht einige von euch denken, okay, Christ lebt heilig, aber hört sich das nicht an, so ein bisschen wie Sündlosigkeit und Vollkommenheitslehre? Auf keinen Fall. Johannes sagt deutlich hier im 1. Johannesbrief, wenn ihr weiterlest, Vers 9, das ist auch ein Teil, was es heißt, im Licht zu leben übrigens, gehört dazu, hier ist im selben Zusammenhang. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, als Christ wirst du nicht perfekt sein, du bist nicht sündlos. Du wirst wieder sündigen, aber weil du im Licht lebst, willst du die Sünde sofort bekennen und lassen. Du wirst nicht einfach weiterleben wie bisher und sagen, oh, ich bin bequem in meiner Sünde, das macht mir nichts aus. Sondern du wirst bekennen und, was sehen wir hier in Vers 9? Vergibt und uns was? Reinigt von Ungerechtigkeit. Also Jesus ist beständig dabei. Übrigens, die Verben hier, die drücken alle eine kontinuierliche Sache aus. Also das ist nicht unbedingt ein Vers, den man jetzt für die Bekehrung anwenden kann. Das ist nicht ein einmaliges Bekennen von Sünden. Sondern hier in Vers 9 wird ein Lebensstil beschrieben. Das ist ein beständiges Bekennen von Sünde. Es ist ein beständiges Bußetun. Ein Bußetun, ein Umdenken über Sünde und über mich und über Gott. Dass ich mit Gott homologeo, dasselbe sage. Das ist, was es bedeutet, zu bekennen. Ich bin seiner Meinung über meine Sünde. Und ich bekenne, sage, Gott, das ist nicht nur, ich bin nur schwach gewesen. Oder ich habe mich nur ein bisschen geärgert. Nein, ich war zornig. Ich habe gesündigt, Gott. Das ist Bekenntnis, okay? Deutlich und klar. Nicht nur, ein bisschen rationalisieren, da sind wir sehr gut drin. Ja, wir sind sehr gut drin im Rationalisieren, unsere eigene Sünde vor allem zu entschuldigen, sind wir sehr gut drin. Bekennen heißt dasselbe sagen. Das, was die Bibel sagt über meine Sünde, das sage ich auch. Und dann bekennen und lassen, sich reinigen lassen, diesen heiligenden Einfluss aussetzen und weitermachen. Das ist ein wichtiger Teil hier. Er reinigt uns beständig, heißt es eigentlich hier. Genauso ist es auch mit dem Wandel in Heiligkeit. Im Licht wandeln, wird diese gewohnheitsmäßige Idee ausgedrückt. Die Frage ist, wenn du dein Leben jetzt aus der Vogelperspektive betrachten würdest, kannst du Gottes heiligendes Werk in deinem Leben sehen? Kannst du es sehen? Ganz konkreten Beispielen. Sünden, die du überwunden hast, die du heute nicht mehr tust, zwar nicht nur vor 2 Tage und dann bin ich wieder reingefahren, dann wieder 2 Tage, dann wieder, sondern nicht mehr tust, überwunden hast, schlechte Gewohnheiten, Bist du weitergekommen in deinem Christsein? Bist du geheiligt worden, ist die Frage. Nicht, bist du perfekt, sage ich nicht. Ich weiß, niemand ist perfekt. Aber bist du in diesem Prozess der ständigen Veränderung und Heiligung? Bist du da drin? Das ist die Frage. Weil dann lebst du im Licht. Dann lebst du im Licht. Wenn das nicht der Fall ist, lebst du in der Finsternis. Dann weißt du nichts, verstehst du nichts und machst dir was vor. Okay? Machst dir was vor. Und ich meine nicht, dass du jetzt einfach die Gemeinde besuchst und jeden Tag deine Bibel liest. Das meine ich damit nicht. Veränderung. Ich meine richtige Veränderung von innen. Herzensveränderung. Eine andere Einstellung gegenüber Dingen. Eine andere Denkweise. Und die dann zu einer anderen Handelsweise führt. Was hat sich konkret verändert? Lebst du anders? Lebst du heiliger als vor 4 Jahren? Mach mal eine Inventur. Mach das mal. Setz dich mal hin und überleg dir mal, was hat sich eigentlich in den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren, je nachdem, wie lange du Christ bist, was hat sich da wirklich ganz konkret verändert in meinem Leben? Und wenn du da nicht so viel aufführen kannst, dann mach dir mal Sorgen. Dann überleg dir das mal, dann prüf dich mal, ob dein Christsein wirklich echt ist, ob das wirklich stimmt, was du da behauptest zu sein. Aber das ist eine wichtige Frage. Und wenn du es selber nicht klären kannst, such dir Seelsorge, such dir Hilfe. Es ist ja nicht so, dass es zu spät ist jetzt. Es gibt eines Tages ein zu spät. Und dann ist die Frage, kämpfst du gegen deine Sünde? Wie sieht es da aus? Wie kämpfst du? Es gibt Leute, die sagen, na, ich kämpfe mit dieser und dieser Sünde. Was sie eigentlich meinen ist, sie sind in einem Zyklus von Bekennen und wieder Sündigen und wieder Bekennen und wieder Sündigen und wieder Bekennen. Das ist nicht Kämpfen, Leute. Das ist nicht Kämpfen. Kämpfen ist Kämpfen. Steht ihr, wir sind Soldaten im Krieg. Wir können nicht einfach sagen, oh ja, ich lasse mich da mal ein bisschen zurücklehnen und verändern. Ich muss ganz aktiv mir überlegen, okay, die und die Sünde will ich aus meinem Leben raushaben. Das geht einfach nicht mehr. Ich kann das nicht immer und wieder. Wie kann ich diese Gewohnheit brechen? Und dann fange ich an, ganz radikal gewisse Dinge aus meinem Leben zu entfernen, die mich zu dieser Sünde verführen. Schmeiß den Fernseher raus, das Internet, was auch immer, was dich dann an diese Sünde in diesem Moment zieht. Sei radikal. Es ist Sünde, Sünde ist was Schlimmes. Wir sollen das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Tötet eure Glieder, die auf Erden sind, sagt Paulus in Kolosser 3, Vers 5. Tötet die Sünde, sonst tötet sie dich. Tötet die Sünde, sonst tötet sie dich. Das ist das Problem. Sünde ist nicht gut. Sünde ist ein leeres Versprechen an dich. Sünde ist schnelle Befriedigung von irgendwelchen Lüsten. Aber es wird dich enttäuschen. Es wird dich entleeren. Und wir alle haben das schon erlebt. Wenn wir ehrlich sind, wir wissen, wie das ist. Tu etwas dagegen. Lebe im Licht. Komm zum Licht. Komm zum Leben, das Christus dir geben will. Weil das ist die wahre Freiheit. Lebst du im Licht? Ist dein Leben abgesondert? Das ist der erste Test, die erste Frage, die wir uns stellen. Die zweite Frage, Test 2, geht in eine ähnliche Richtung. Aber so ein bisschen anders. Test 2 ist Gehorsam. Meine Stimme ist etwas angeschlagen, ich bin etwas erkältet, aber geht schon. Hier geht es nicht nur um deinen persönlichen Lebensstil, sondern auch darum, wie du zu allen Geboten der Schrift stehst. 1. Johannes, Kapitel 2, in Vers 3. Hier sagt er, und daran erkennen wir, also wir erkennen, dass wir ihn erkannt haben. Das ist wieder eine Ausdrucksweise von, daran erkenne ich, dass ich wirklich Christ bin, okay? Dass ich ihn, den Herrn Jesus, wirklich erkenne in einer persönlichen Beziehung, Anteil habe, Gemeinschaft habe mit ihm, wenn wir was? Seine Gebote halten. Woher weiß ich, dass ich Christ bin? Ganz einfach. Gehorchst du Christus? Sei nicht so schwer. Indem wir seine Gebote halten. Jesus sagt in Johannes 14, 15 ganz deutlich, liebt ihr mich? Und hier geht es um die Liebe. Wenn du wirklich sagst, ich liebe Christus von ganzem Herzen, wie wir vorhin gesungen haben, ich liebe dich wie niemals zuvor. Ja, singen wir. Lässt sich so leicht singen. Liebst du ihn wirklich wie niemals zuvor? Heißt das, gehorchst du ihm wie niemals zuvor? Das ist eigentlich dasselbe. Okay? Dasselbe. Wenn du ihn liebst, weil das hat Jesus gesagt, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Welche Gebote? Die 10 Gebote, das Alte Testament, Mose? Nein. Wir sind nicht mehr unter Mose, wir haben einen neuen Bund, wir haben die Lehre Christi, die mag sehr ähnlich sein in vielen Bereichen. Es gibt aber auch Unterschiede, zum Beispiel den Sabbat, ja, den halten wir nicht mehr so wie die Juden. Es ist die Lehre Christi, es ist die apostolische Lehre, die uns im Neuen Testament gegeben wird. Hier sehen wir alle, übrigens 9 der 10 Gebote werden wiederholt im Neuen Testament. Es ist Gehorsam gegenüber allem, was geoffenbart wurde. dem, was populär ist, und das, was vielleicht eben auch weniger populär ist. Liebe zu Gott heißt Gehorsam. Und der Maßstab dafür ist Christus selbst. Das ist ganz interessant. Wir haben im Neuen Bund ein ultimatives Beispiel, das die Leute im Alten Bund nicht hatten, nämlich Christus. Wenn ihr Kapitel 2, Vers 6 anschaut, hier heißt es, wer sagt, dass er in ihm bleibt? Hier geht es wieder darum, dass er sagt, dass ich in ihm lebe, in ihm, dass ich in Christus lebe. Der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Prinzip, einen Christen erkennt man daran, dass er sich wie Christus verhält. Dann ist er ein Christ. Christ, das Wort Christ selber bedeutet eigentlich kleiner Christus. Ja? Wir sind alle kleine Christusse. Jetzt ist die Frage, inwiefern bist du ein kleiner Christus? Wow, das ist eine Herausforderung. Und ihr seht schon, das zwingt uns auf die Knie, weil wir werden nie perfekt sein. Wir werden dieses Vorbild nie perfekt erreichen können. Wir müssen Gott darum bitten, uns zu helfen, immer mehr. Und das ist das Ziel des Christseins, Christus ähnlicher zu werden. So zu sein wie Christus. Kapitel 2, Vers 6. Ihr denkt jetzt aber, woher kommt denn die Kraft, das zu tun? Nun, lasst uns das anschauen. Kapitel 2, Vers 29. Wie gesagt, wir springen hier ein bisschen rum. Hier geht es auch um den Gehorsam, um die Gerechtigkeit. Er sagt, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, das ist wiederum Gott, Christus, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren wurde. Die Kraft, das zu tun, meine Lieben, kommt aus der Wiedergeburt. Gerechtigkeit bedeutet alles, was moralisch und ethisch richtig ist. Es ist letztlich die absolute Perfektion und moralische Reinheit. Gott ist in allem, was er tut, denkt und sagt, absolut gerecht. Er selbst ist die Definition von Gerechtigkeit. Also nicht unsere menschlichen Vorstellungen, was vielleicht gerecht ist und ungerecht, sondern was Gott sagt, dass es gerecht sei, ist wahre Gerechtigkeit. Und hier gibt es auch wieder so ein paar interessante Details, wenn wir uns die Grammatik ein bisschen genauer anschauen. Wenn ihr wisst, hier ist auch in Vers 29 ein Präsens, wenn ihr wisst, jetzt instinktiv wisst, dass er gerecht ist, das ist Gott hier, der gerecht ist. Und dieses Wenn-Dann hier ist ein Bedingungssatz, der nicht Zweifel gibt, sondern eine Feststellung. Wenn ihr wisst und ihr wisst das, so erkennt, und hier auch präsent, so erkennt, beständig zu einem bestimmten Schluss zu kommen, jeder, der Gerechtigkeit praktizierend ist, also hier eher als charakteristisches Merkmal eines Menschen, er ist Gerechtigkeit praktizierend, er tut das beständig in einem gewohnheitsmäßigen Muster, der wurde geboren, das ist ein Perfekt hier. Zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit wurde dieser Mensch wiedergeboren von Gott. Und deshalb jetzt hier ist er beständig charakterisiert davon, Gerechtigkeit zu praktizieren. Das ist, was dieser Vers deutlich macht. Sehr spannend, sehr interessant. Die Kraft kommt also aus dieser neuen Geburt, aus dieser Veränderung des Herzens, was Gott uns schenkt durch den neuen Bund. Er wurde geboren aus ihm, heißt es hier. Das ist die Quelle, es deutet auf die Quelle hin. Die Befähigung gibt der Heilige Geist. 2. Korinther 5,17 heißt es deutlich. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist was? Nur ein Teil neu geworden? Es ist alles neu geworden, alles. Nun, jetzt kommt wieder die Logik. Oder die Frage an uns, die Herausforderung an mich selbst. Wenn ich tatsächlich wiedergeboren bin, muss das sichtbar werden. Okay? Nach außen. Es muss Wirkung haben, es muss Auswirkungen haben. Man wird es in deinem Leben sehen, und zwar an deinem Gehorsam. An deinem Gehorsam. Das macht Johannes dann später noch viel mehr deutlich in Kapitel 3, wenn ihr da mal ein bisschen nach vorne blättert. Er zeigt es ganz gut auf in den Versen 7 bis 8 in Kapitel 3. Er sagte, Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Lasst euch hier keinen Bären aufbinden, würde man sagen. Lasst euch hier nicht veräppeln. Wer Gerechtigkeit übt, der ist gerecht. Gleich wie er gerecht ist. Das ist ganz logisch. Nur wenn du wirklich Gerechtigkeit praktizierst, bist du auch gerecht. Vorher bist du es nicht. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Warum? Weil der Teufel sündigt von Anfang an. Wow, denkst du wieder, Moment, aber jetzt gedacht, ist kein Perfektionismus hier wiederum. Es ist die Idee, dass dein Leben entweder von Gerechtigkeit geprägt ist und du bist ein Kind Gottes. Oder dann ist es eben von Sünde geprägt, charakterisiert und bist ein Kind des Teufels. Gibt nichts dazwischen. Wer Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Es macht einfach keinen Sinn. Es ist widersinnig. Es widerspricht jeglicher Logik. Wenn du ein Mensch bist, benimmst du dich nicht wie ein Kamel. Ja, dann benimmst du dich wie ein Mensch. Und genauso, wenn du ein Kind Gottes bist, benimmst du dich wie ein Kind Gottes und nicht wie ein Kind des Teufels. Das ist die Logik hier. Ist nicht so schwer eigentlich zu verstehen. Nur wer Gerechtigkeit lebt, ist wirklich ein Gerechter. Bedeutet ein Christ. Christus ist, wie gesagt, gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören, das Geschäft des Teufels zu zerstören. Und sein Geschäft ist die Sünde. Und wenn du sündigst, dann läufst du zur Konkurrenz über. Dann arbeitest du für die Konkurrenz, für den Teufel in dem Moment. Das macht keinen Sinn. Du gehörst ja nicht mehr zu ihm. Warum arbeitest du jetzt plötzlich für ihn? Hör auf damit. Das ist die Idee hier. Du bringst freiwillig in etwas hinein, von dem Christus gekommen ist, um es zu zerstören, die Werke des Teufels, die Sünde. Und auch im anschließenden Vers, im Kapitel 3, Vers 9, macht es nochmal deutlicher. Und da geht es wieder zurück auf die Wiedergeburt. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Er ist nicht kontinuierlich dabei zu sündigen. Denn sein Same, das ist hier das Lebensprinzip, das Leben, das aus Gott kommt, das bleibt in ihm. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Du kannst gar nicht mehr anders, weil deine innere Natur lässt das nicht mehr zu. Du bist neu. Du bist neu geschaffen worden. Gott hat dir diesen Samen eingepflanzt, dieses neue Leben gegeben und du kannst nicht mehr anders leben als so. Und es ist interessant, ich habe diese Erfahrung selber gemacht, als ich ganz am Anfang von meinem Christsein vieles noch nicht verstanden habe natürlich. Und es gab es dann natürlich auch, dass ich mal wieder betrunken war, aber ich habe gemerkt, ich konnte diese Sünde nicht mehr genießen. Es war nicht mehr wie früher, wo ich ein Ungläubiger war und einfach in der Sünde aufgegangen bin, sondern ich habe gemerkt, ich kriege ein schlechtes Gewissen. Der Heilige Geist war es natürlich in dem Moment. Ich wusste genau, das ist völlig falsch, was ich jetzt hier mache. Und ich musste Buße tun. Und das ist ein echtes Zeichen für ein Kind Gottes. Wenn du sündigst und dann merkst, nicht wenn du nicht sündigst, gar nicht, sondern selbst wenn du sündigst, dass du dann plötzlich merkst, ja, ich muss aufhören damit. Ich kann das nicht mehr tun. Geht nicht. Kann einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr, weil es innerlich lässt es mich nicht mehr das tun, was ich früher getan habe. Das ist Gehorsam. Also nicht gehorsam, mechanisch und okay, Zähne zusammenbeißen, jetzt einfach gehorchen und alles tun, was die Bibel sagt. Nicht so, sondern du willst von innen heraus, durch diese neue Geburt, durch den Heiligen Geist, wirst du diese Dinge tun wollen. Du willst dich nicht mehr betrinken zum Beispiel. Du hörst dann einfach auf damit. Manche Sünden sind ein bisschen hartnäckiger, brauchst du vielleicht Hilfe, um das zu überwinden. Und bei manchen Dingen, ich weiß von Menschen, bei mir war es auch so mit gewissen Dingen, ich habe einfach keine Lust mehr drauf gehabt. Fertig, weg. Warum? Weil ich eine neue Kreatur war und jetzt immer noch bin. Ich will das gar nicht mehr. Leute glauben das manchmal, ja, sehnst du dich nicht manchmal ein bisschen zurück nach den alten Heavy-Metal-Zeiten, wo du dann da so früher die Partys... Nee, da sehne ich mich überhaupt nicht danach zurück. Überhaupt nicht. Ich kann nicht mehr zurück. Ich merke das, es geht nicht mehr. Ich will auch nicht mehr. Das ist ein Zeichen, dass du ein Kind Gottes geworden bist und du solche Dinge erlebst. Es kann in kleinem, in großem Maß sein. Ich weiß, dass nicht jeder so eine Vergangenheit hat, aber ihr wisst, was ich meine. Einfach wenn es um Sünde geht, wenn es um schlechte Gewohnheiten geht, prüft euch. Gehorsam. Die Frage ist, liebst du Gott so sehr, dass du ihm gehorchst? Das tun wir nicht aus Pflicht. Wie gesagt, wir wollen es nicht aus Pflichtbewusstsein machen, weil dann haben wir einfach ein Häkchen gemacht, oh, heute war ich wieder ein guter Christ. Es ist, wie gesagt, keine Werksgerechtigkeit. Es geht hier darum, gehorchst du Jesu Geboten, weil du ihn liebst. Und auf die Liebe werden wir nächstes Mal noch ein bisschen ausführlicher zu sprechen kommen. Wir können vortäuschen, eben, wir können nach außen das Ansehen suchen und äußerlichen Gehorsam üben. Deshalb sage ich und betone das immer wieder, prüf dein Herz, prüf, wie es in deinem Innern aussieht. Willst du gehorsam sein, nur um fromm zu wirken hier in der Gemeinde, oder willst du wirklich gehorsam sein, weil du Christus liebst, weil du Gott liebst? ist eine große Frage, die ich nur mir selbst beantworten kann. Johannes schließt diesen Abschnitt hier in Kapitel 3, in Vers 10 und macht das nochmal deutlich, dass man ein Kind Gottes an der Gerechtigkeit und dann eben auch an der Liebe erkennt. Darin sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott. Ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt. Die Liebe, wie gesagt, wir kommen nächstes Mal noch dazu. Aber der Punkt hier ist relativ deutlich. Es gibt zwei Familien auf dieser Welt. Kinder Gottes und Kinder des Teufels. Zu welcher Seite gehöre ich? Nun, wenn ich das herausfinden will, muss ich sehen, wessen Werke tue ich. Tue ich die Werke des Teufels oder tue ich die Werke Gottes? Und dann weiß ich, wessen Kind ich sein werde oder bin. Ich verstehe dann, ich muss Buße tun, muss Seite wechseln, hoffentlich. Der Unterschied hier, das ist deutlich. Gehorsam kostet uns auch was, Heiligung kostet uns auch was, aber letztlich wird es uns befreien, es wird uns froh machen. Glaubt mir, ihr werdet die Freude an der Wahrheit finden. Es gibt diesen Spruch, wenn ihr die Wahrheit über die Freude stellt, werdet ihr die Freude an der Wahrheit finden. Manchmal ist es schwierig, am Anfang zu sagen, ich muss jetzt widerstehen der Sünde und ich habe jetzt so Lust danach, so Lustsünden sind. Und dann sagst du, nein, ich tue jetzt das, was Gottes Wort sagt. Und dann kommt die Freude. Kommt die Freude, das gute Gewissen, das reine Gewissen, das Richtige getan zu haben. Und das ist wahre Freude vor Gott. Ihr könnt den Herrn preisen dafür und ihm danken, dass er euch die Kraft gegeben hat. Aber Gehorsam ist auch radikal, es ist gründlich. Jesus spricht davon, dass wir uns Gliedmaßen abhacken sollen, wenn sie uns zur Sünde verführen. So radikal sollen wir sein. Wie radikal bist du in deinem Leben mit der Sünde? Wie wichtig ist dir der Gehorsam gegenüber Gottes Geboten? Und ich rede jetzt hier nicht nur von moralischen Dingen. Ich rede auch von Geboten, zum Beispiel vom Gemeindebesuch, dass wir uns regelmäßig versammeln sollen. Das steht auch in der Schrift. Es gibt auch Gebote, die wir vielleicht nicht so mögen, weil sie nicht so populär sind. Es heißt in der Schrift, dass Frauen nicht lehren sollen. Naja, lass uns doch als Evangelikalismus das jetzt einfach mal streichen. Ist ja nicht so schlimm. Halten wir uns an all diese Gebote, die die Schrift uns gibt. Ist uns das ernst? Wollen wir das wirklich tun, was Gott sagt? Wollen wir alles tun, was Gott sagt? Oder machen wir so dieses Buffet-Denken? Das gefällt mir, das gefällt mir nicht. So gehen wir an die Bibel hoffentlich nicht ran. Das sind die Gebote Christi, die wir gehorsam sein wollen, zwar in allen Bereichen unseres Lebens. Das sind also die ersten Tests, die Johannes hier uns gibt. Er sagt, hey, wenn du wissen willst, ob du ein Kind Gottes bist, schau dein Leben an aus der Vogelperspektive. Ist es geheiligt? Lebst du im Licht? Ist es so, dass du Sünde bekennst und lässt und weiterkommst in dieser progressiven Heiligung, in dieser Veränderung? Oder ist es so, dass du seit Jahren am gleichen Punkt stehst und in einer selben Sünde rumdümpelst und nicht weiterkommst? Dann stimmt etwas nicht mit dir. Dann prüfe dich. Lass es nicht einfach so an dir vorbei. Ist ja egal, ist ja nicht so schlimm, wir sind ja alle schwach. Das sind diese Ausreden immer. Passt auf, dass wir uns nicht selbst betrügen damit. Johannes warnt. Und er sagt auch, wie sieht es mit deinem Gehorsam aus? Wo stehst du da mit den Geboten der Schrift? Nimmst du wirklich alles ernst, was die Bibel sagt? Oder erfindest du sogar irgendwelche Gebote? Das ist auch verkehrt. Willst du wissen, ob du echt bist, dann achte auf deine Heiligung, dein Leben in der Heiligung und auf deinen Gehorsam. Ein Kind Gottes, wenn es wirklich ein Kind Gottes ist, muss wachsen. Ein Christ, wenn er ein Kind Gottes ist, sich Christ nennt, muss er wachsen. Ich bin der Vater von 4 Kindern und wenn eines meiner Kinder plötzlich nicht mehr wachsen würde, 3, 4 Jahren, meine kleine Jael Sarah wäre dann immer noch so klein, nach 5 Jahren immer noch so klein, dann würde ich sagen, naja, ist ja nicht so schlimm. So. Nein, dann würde ich zum Arzt rennen, dann würde ich alles Mögliche unternehmen, um herauszufinden, warum wächst sie nicht, hat sie eine Krankheit, stimmt irgendwas. Aber wie ist es bei uns, bei den Christen? Ja, die wachsen halt nicht. Ja, das ist halt so. Ist okay. Gibt halt solche. Nein, gibt es nicht. Gibt es nicht. Es gibt nicht Kinder Gottes. Es gibt keine Kinder Gottes mit Genfehler. Okay? Gibt es nicht. Der Heilige Geist macht keine Fehler. Und deshalb, wenn er dir diese Kraft gegeben hat, dann wirst du wachsen. Da gibt es gar keinen Weg daran vorbei. Gibt es nicht. Sonst muss ich die Echtheit meines Glaubens anzweifeln. Und das Schlimme ist, bei vielen heute denke ich, sie wollen nicht. Warum? Weil sie die Finsternis mehr lieben als das Licht. sind nicht wiedergeboren. Wie Johannes sagt in Kapitel 2, er spricht dann auch von den Irrlehren, von den sogenannten Abgefallenen, wie es immer heißt. In Kapitel 2, Vers 19 steht, sie sind von uns ausgegangen, also das heißt, sie haben sich zu uns bekannt, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Er spricht hier von diesen Irrlehrern, die gut angefangen haben, aber dann irgendwann mal plumps, weg waren sie. Abgefallen heißt es dann. Sie waren nie dabei von Anfang an. Sie waren nie wiedergeboren. Sie hatten diese Kraft nie in sich drin. Und deshalb ist nichts passiert. Wenn du Gott zu deinem geistlichen Vater hast, der Gott, der pures Licht ist, pure Heiligkeit, ohne den kleinsten Flecken Sünde, Gerechtigkeit in Person, wenn er wirklich dein Vater ist und du sein Kind, dann gibt es nur eine logische Konsequenz. Dein Leben wird ein heiliges und gerechtes Leben sein. Deshalb, lass uns die Frage stellen. Bin ich ein genießbarer oder ein ungenießbarer Pilz? Du darfst wissen, dass du gerettet bist auf diesem praktischen Level. Und es gibt noch zwei weitere Tests, die werden wir nächstes Mal anschauen. Aber das ist ein ganz, ganz entscheidendes Ding. Wie sieht mein Leben wirklich aus? Merke ich die verändernde Kraft des Geistes in meinem Leben? Und ich hoffe, das gilt auch für dich, dass du das erleben darfst, dass du zurückschauen darfst auf dein Leben und sagen, ja, hier hat der Herr gearbeitet, hier habe ich was gelernt und hier habe ich Sünden ablegen dürfen. Und das ist so wunderbar. Und dann preist den Herrn, das ist nicht mein Werk, ich werde nicht stolz damit, das ist Gottes Werk in mir. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bitte, bitte prüfe dich, ob du echt bist. Es ist noch nicht zu spät, der Herr ist noch nicht wiedergekommen. Amen. Amen. Lass uns beten. Großer Gott und treuer Vater, wir danken dir, dass du ein gnädiger Gott bist, der nicht will, dass Menschen verloren gehen. Wir danken dir so sehr für deine Güte, deine Gnade in unserem Leben, dass wir erkennen, wie unwürdig wir eigentlich sind. Wir können nichts von uns aus tun. Alles, was wir erleben an Heiligung, an Gehorsam, das ist dir zu verdanken. Deine Kraft wirkt mächtig in uns. Wir wollen dir die Ehre geben dafür. Es ist nicht unser Werk. Du hast uns wiedergeboren nach deinem Wohlgefallen. Aber ich bete für all die, die dich nicht kennen, die womöglich heute hier sind und vielleicht nicht so ganz verstehen, wovon ich hier eigentlich geredet habe, dass sie sich selber prüfen, ob sie wirklich Kinder Gottes sind, ob sie diese Kriterien hier erfüllen, ob sie ein heiliges Leben führen, ob sie ein gerechtes Leben führen. Oder ob sie geheime Sünden haben, denen sie nachgehen und in der Finsternis wandeln und nicht zu dir gehören und du sie eines Tages ablehnen wirst. Herr, ich bete, dass das nicht geschehen möge, dass du dich erbarmst über alle von uns, die sich täuschen, dass du uns zeigst, wer wir sind. In Jesu Namen. Amen.